Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Professor Willi Erzgräber hielt die Rede »Die Sprache meditativer Dichtung, T.S. Eliot's Four Quartets« auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg, sprechend nach Worten suchen, Sprachbewusstsein und Sprachgestalt der Gegenwart, am 12. Juni 1983 im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg im Breisgau.
Dass ein zeitgenössischer Dichter des historischen Sinns bedarf, Wenn er über sein 25. Lebensjahr hinaus Dichtung verfassen will, die den jeweiligen historischen Augenblick, in dem sie entsteht, gerecht werden möchte. Die Dichtungstradition von Homer bis zum Symbolismus darf nach Heidegger jedoch nicht einfach imitierend übernommen werden. Jedem Dichter ist die Aufgabe auferlegt, die überlieferten Ausdrucksmöglichkeiten auf ihre Leistungsfähigkeit hin zu überprüfen. Das bedeutet für Heidegger zugleich, in dem Augenblick, in dem er eine überlieferte poetische Konvention benutzt, formt er sie so um, dass sie seiner besonderen Intention wie den Erwartungen seiner zeitgenössischen Leser entspricht. Im folgenden Abschnitt möchte ich zunächst das persönliche Idiom charakterisieren, das Eliot bis zu den 30er Jahren entwickelt hat. In Verbindung damit sollen die Hauptelemente aus der europäischen Dichtungstradition aufgewiesen werden, die er sich dabei zunutze macht. Anschließend soll anhand von East Coker, letztlich vor dem zweiten der Hochpotenz gezeigt werden, wie die Ausdrucksmöglichkeiten, die ihm dann zu Gebote standen, etwa Mitte der 30er Jahre, bei der Entfaltung des Grundthemas seiner dichterischen Meditation dem Erlebnis der Zeit miteinander koordiniert wurden, sodass daraus wiederum ein eigenständiges modernes Gedicht entstehen konnte. Um den innovatorischen Effekt der Lyrik Eliots charakterisieren zu können, zitiere ich den Anfang eines seiner frühen Gedichte, das ist das einzelne Blatt, das ihn vorliegt, betitelt The Love Song of J. Alfred Woodcock. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon the table, let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-eyed sheep hotels, and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask, what is it? Let's go and make our visit. In the room, the women come and go, walking of Michelangelo. Die Mittellage dieses polyphonen Gefüges wird durch den lässig mondänen Konversationston markiert, der sich zu Ironie und Sarkasmus steigern, aber auch in verhaltene Schwermut umschlagen kann. In diesem Konversationston treibt der Sprecher trockene, realistische und naturalistische Milieubeschreibungen, aber auch philosophische Reflexionen vor. Reime sind in dieser modernen Verssprache zwar gelegentlich noch vorhanden, aber sie parodieren sich selbst und lassen auf diese Weise erkennen, dass sie die alte Funktion auf Harmonie eines Weltbildes aufmerksam zu machen eingebüßt haben. An die Stelle strenger metrischer Schemata ist der Rhythmus als Hauptorganisationsprinzip getreten. Mit dem Ausbruch aus dem streng geregelten metrischen Rahmen gewann Eliot als Lyriker die Freiheit, deren er bedurfte, um seine emotionalen wie eben intellektuellen Erfahrungen angemessen darstellen zu können. Neben dem neuen Ton war es die Bildersprache, die die Kritiker aufforschen ließ. Gewiss gab es auch in der Romantik Beschreibung der abendlichen Atmosphäre, aber die Beschreibung dieser Atmosphäre mit Hilfe eines Vergleiches aus der Medizin, like a patient eat rice upon the table, war bisher keinem englischen Lyriker eingefallen. Er erschloss mit diesen und ähnlichen Bildern die besondere Atmosphäre der Großstadt, insbesondere des nächtlichen London mit seinem Nebel und seinen gelben Gaslaternen. Das ist der zweite Teil der verfilterlichen Politik, den ich nicht gelesen habe. Der kranke Abend, so notierte ein deutscher Kritiker, der hilflos wie ein Mensch leidet, die billigen Hotels und Restaurants, die einförmigen, endlosen Straßen, das alles sieht, schmeckt und riecht man, es ist da, mit wenigen Sprechen hingesetzt. Anregungen für diese neue Sprache hatte Eliot durch Arthur Symons Buch The Symbolist Movement in Literature erhalten. Simon selbst schrieb um die Jahrhundertwende Gedichte im Stil von Baudelaire und Verlaine. Sie brachten den Ruck der Spätzeit mit sich, einer spielerisch heiteren Müdigkeit, die nichts Puritanisches an sich hatte. Durch Simons wurde Eliot auf die Lyrik von Jules Laporte aufmerksam gemacht, der ihm die Möglichkeit zeigte, Slang und Umgangssprache in Dichtung aufzunehmen und den Vers frei zu behandeln. Und mit Laporte entdeckte er Baudelaire als den Dichter der Großstadt. Wie Eliot in einem seiner Essays vermerkt, verdankte er Baudelaire, Zitat, die poetischen Möglichkeiten, die in den schäbigeren Aspekten der modernen Metropolen enthalten sind. Und er fügte hinzu, von ihm wie von Laporte lernte ich, dass meine Art von Erfahrungsmaterial, das ich als junger Mann in einer amerikanischen Industriestadt gewonnen hatte, Material für Dichtung sein konnte und dass die Quelle einer neuen Dichtung sich vielleicht in dem finden ließ, was bislang als unmöglich, als steril, als der Dichtung entzogen galt. Baudelaire hat, wie Hugo Friedrichs formulierte, jenes geheimnisvolle Phosphoreszieren über den modernen Großstädten entdeckt und Eliot übersetzte diese Entdeckung in seine vom amerikanischen Puritanismus geprägte Sensibilität. Neben dem Symbolismus war es die Lyrik der Metaphysicus, der Dichter des frühen 17. Jahrhunderts in England, die Eliot beeinflusst. Dr. Johnson hatte Autoren wie John Donne, Andrew Marvel und Henry Vaughan mit einem Verdikt bedacht, das sie bis ins 20. Jahrhundert hinein in eine Randexistenz verdrängte. Ihre Technik, heterogene Ideen, wie Johnson es formulierte, gewaltsam unter ein Joch zu bringen und dabei verborgene Ähnlichkeiten in scheinbar ungleichen Dingen in witzig geistreicher Weise aufzuspüren, galt lange als eine verachtenswerte Manier. Was Johnson als Fehler beklagte, bewunderte Eliot als eine Tugend. Er pries die Fähigkeiten der Metaphysicals, Zitat, geistige Erfahrungen ebenso intuitiv zu spüren wie sinnliche, den Gedanken so unmittelbar zu fühlen wie den Duft einer Rose. They feel their thought as immediately as the odor of a rose. Eliot, der Lyriker, Kritiker und Philosoph in einem war, suchte nach einem Stil, der es ihm ermöglichte, die Totalität seiner dichterischen und denkerischen Einstellung zum Ausdruck zu bringen. Dichtung sollte für ihn mehr sein als nur der Ausdruck von Gefühlen. Er beachtete Autoren wie Tennyson oder Browning, die nur gelegentlich philosophische Reflexionen in ihre Gedichte einfließen ließen. An die Stelle dieser Reflective Poets bevorzugte er die Metaphysical Poets als Intellectual Poets, bei denen sich Emotion und Intellektualität ständig durchbringen, bei denen sich Gedankenbewegungen ständig in Bilder umsetzen und sinnliche Wahrnehmungen wiederum mit gedanklichen Phänomenen vergleichen lassen. Wie stark er von dieser Sprache und Technik beeindruckt war, zeigt der Vergleich der Straßen mit den gewundenen Argumenten in der zitierten Bruchpassage. Streets follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Dichtung muss in unserer gegenwärtigen Geschichtsphase so differenziert, Sprache muss so komplex sein, wenn der Dichter den Anspruch erhebt, der Realität, sei es der psychischen, sei es der gesellschaftlichen, gerecht werden zu wollen. Die Tatsache, dass er in seinem Ruhrrock-Gedicht ein Motto aus Dantes Divina Commedia voranstellte, weist darauf hin, dass er den Italiener in den Umkreis der Autoren einreihte, die seiner Auffassung nach einem modernen Dichter ständig präsent sein sollte. Dantes Epos blieb für Eliot nicht nur eine gelegentlich benützte Quelle. Die göttliche Komödie wurde für ihn, insbesondere seit seiner Konversion zum Anglo-Katholizismus im Jahre 1927, zu der Norm, an der die gesamte europäische Tradition, auch Shakespeare und John Donne, macht. Bereits bei seiner Beschäftigung mit den Symbolisten ist zu erkennen, dass er eine autolektische Kunst, das heißt also eine Kunst, die, in der die formalen Elemente, wie das Herr Weitler erläutert hat, der Klang, der Rhythmus, die Symbolkorrespondenzen eine eigene, selbstgenügsame Wirklichkeit darstellen, ablegen. Tiercello forderte in einem Vortrag, den er 1933 an der Harvard University hielt, eine transparente Dichtung, wie er sagte, eine Dichtung, die über sich hinausweist, in der die Form durchlässig ist für einen Sinn, der letztlich im absoluten Sein gründet. Sein Ziel ist, um seine Worte zur Geltung kommen zu lassen, write poetry, which should be essentially poetry, with nothing poetic about it. Poetry standing naked in its bare bones, a poetry so transparent that we should not see the poetry, but that which we are meant to see through poetry. Poetry so transparent that in reading it, we are intent on what the poem points at, and not on the poetry. This seems to me the thing to try for. Dante schrieb im Eliotischen Sinn transparente Dichter. Dante hatte nicht nur einen ausgezeichneten Sinn für den Klang der Sprache, für die Schönheit ihrer Rhythmen und Bilder, er besaß nicht nur das Können des Artifacts, der sich wie die Symbolisten in der Moderne auf den geschulten Umgang mit der Sprache und den Darstellungstechniken versteht. Er hatte zugleich die intellektuelle Zucht und Klarheit, um jede psychische Regung, jeden moralischen Akt in das System seines Weltbildes einzuordnen und seinen Lesern ein angemessenes Urteil über die dargestellten Vorgänge, Handlungen und Situationen zu ermöglichen. Wenn es in der englischen Literatur eine Literatur gab, die Dante in der emotionalen Intensität und der theologisch-spekulativen Kraft nahe kam, dann war es das große Schriftum der englischen Mystik des 14. Jahrhunderts. Es ist daher kein Zufall, dass Eliot in seiner Lyrik auf den vom Neuplatonismus beeinflussten Traktat, The Cloud of Unknowing, ebenso anspielt wie auf The Revelations of Divine Love der Mystikerin Juliana von Norwich. Am stärksten dürfte ihn jedoch aus dem Bereich der europäischen Mystik Johannes von Kreuz beeinflusst haben, dessen Werke 1934 vollständig ins Englische übertragen wurden, das heißt ein Jahr bevor das erste der vier Quartette Burnt Norton erschien. Werke wie The Ascent of Mount Carmel oder The Dark Night of the Soul sind literarisch, das heißt ihrer Form nach, wie auch in ihrem theologischen Gehalt streng durchkomponiert. Sie weisen jene geistige Disziplin auf, die Eliot vom modernen Dichter im Umgang mit Sprache verlangte. Dazu boten ihm gerade diese beiden Lager eine Möglichkeit, das aktive Bemühen der Seele um eine Union Mystica und das passive sich offenhalten für das Einwirken der göttlichen Gnade deutlich voneinander zu unterscheiden. Die angedeuteten literarischen Zusammenhänge zwischen Eliot und Dante, der metaphysischen Kräfte, dem Symbolismus sowie der Mystik bezeichnen nur Hauptaspekte seiner Auseinandersetzung mit der Tradition. Grundsätzlich sei jedoch schon an dieser Stelle vermerkt, auch wenn Eliot eine umfassende literarische Bildung in seine Werke einfließen ließ, sind seine Vorquartetts mehr als bloße Montage. Er besaß in hohem Maße die Fähigkeit, überlieferte Bilder, Symbole und Rhythmen in seine eigene Technik und Diktion zu integrieren. Seine Dichtung lebt aus der kreativen Spannung zwischen den Einfällen eines individuellen Talentes und dem sprachlichen Vorrat, einer komplexen literarischen Tradition. Die Verwendung von tradiertem und originellem zeugt wiederum von einer in hohem Grade geschulten lyrischen Sensibilität, aber auch von poetischer und poetologischer Reflexion. Diese eigentümliche Synthese soll im Folgenden an Istköcker erläutert werden. Zunächst ein Wort zu dem Titel Protest. Bereits in seiner Äußerung über Transparent Poetry aus dem Jahre 1933 wies Eliot auf Beethoven hin. To get beyond poetry, as Beethoven in his later works strove to get beyond music. Dies war sein Ziel. Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die Parallele zwischen Eliot und Beethoven noch enger zu ziehen. Es hat sich zum Beispiel in der Eliot-Forschung eingebürgert, die fünf Abschnitte, die mit römischen Ziffern gekennzeichnet sind, in ihrer Vervielfältigung als Sätze im musikalischen Sinne, als Movements zu bezeichnen. Auch hier lässt sich eine Verbindungslinie zu wenigstens einem der Streichquartette in A-Moll, Opus 131, ziehen, das abweichend von den üblichen Quartetten fünf Sätze hat, so wie Eliot singt. Es wird im Einzelnen zu zeigen sein, wie Eliot weiterhin bestimmte Themen gleich einem Komponisten aufeinander bezieht, gegeneinander ausspielt, voneinander abgeht und in einer überraschenden Weise den fünften Satz verklingen lässt. Bereits 1953 hat Karl Schneider in seinem grundlegenden Aufsatz über T.S. Eliots poetische Technik einen Schritt weiter getan und bei Eliot von vier Stimmen gesprochen, die wechselweise miteinander koordiniert seien wie vier Instrumente in einem Quartett. Er unterscheidet erstens die lyrische, zweitens die intellektuelle oder philosophische, drittens die sittliche und viertens die religiös-mystische Stimme. Wenn es auch immer nicht möglich ist, die vier Stimmen voneinander so zu trennen wie etwa den Klang von vier Streichinstrumenten, so ist diese Unterscheidung doch insofern nützlich, als sie den Leser und vor allen Dingen den Kritiker der vier Quartette daran erinnern, dass es falsch wäre, in diesem Gedichtzyklus nach einem uniformen Sprachstil zu suchen und etwa die erste Stimme, die rein lyrische, zur absoluten Norm zu erheben, an der alle anderen Tonlagen und Stimmen zu messen wären. Eliot liefert mit seinem Werk nicht nur inhaltlich eine Summe seines lebenslangen Bemühens um die dichterliche Darstellung der menschlichen Existenz des Daseins in der Zeit, sondern er bietet auch alle Möglichkeiten des dichterlichen Sprechens auf, die ihm zu Gebote standen und in den verschiedenen europäischen Literaturen in ihrer geschichtlichen Entwicklung ausgeprägt wurden. So steht neben der religiösen Hymne die weltliche Klage, neben der gesellschaftskritisch-satirischen Passage die mystische Meditation. Und für jede Stilart sucht Eliot den angemessenen Rhythmus, die angemessene Bilder- und Symbolsprache. Er ähnelt in dieser Beziehung dem von ihm bewunderten James Joyce, der in seinem Ulysses die Summe der Prosa-Stile aufbot, um einen Weltalltag des 20. Jahrhunderts schildern zu können. Wenn Eliot sich nicht mit einem längeren Gedicht Burns Notenstand zunächst allein begnügte, sondern vier Quartette zu einem Zyklus zusammenfasste, so entspricht auch dies seiner kompositorischen Absicht, eine Summe der menschlichen Existenz zu liefern. Jedes der vier Quartette ist auf ein Grundsymbol bezogen, vergleichbar der Grundtonart der Beethovenischen Quartette. Eliot verwendet die vier Elemente und bezieht Burns Noten, das erste auf die Luft, die gleichzeitig Träger des Logos ist. East Cobra, das zweite auf die Erde. Fly Salvages auf das Wasser. Und Little Gidding, das letzte Quartett auf das Feuer. Auffällig ist weiterhin, dass er in dem letzten Little Gidding zugleich auf das Zusammenspiel all dieser vier Elemente zu sprechen kommt und versucht auf diesem Weg die Quintessenz, die Quinta Essentia der Menschheitsgeschichte herauszuarbeiten. Wenn ich nun im Folgenden diesen Körper analysiere, dann will ich paradigmatisch zeigen, wie die verschiedenen historisch bedingten Ausdrucksmöglichkeiten, die Eliot verwendet konnte, und seine eigene Sprache, die ich eingangs charakterisierte, bei der Darstellung des menschlichen Daseins in Zeichen des Erdsymbols aufeinander bezogen sind, vor allem aber auch, um die Thematik dabei mit herauszuarbeiten, die durch diese transparente Sprache und Dichtungsweise in diesem Quartett zutage treten soll. Eliot eröffnet das zweite Quartett mit dem Satz: In my beginning is my end. Keinerlei syntaktische Schwierigkeiten. Aber dieser Satz ist charakteristisch für seinen besonderen Sprachstil. Er formuliert zwar das zentrale Thema in einfacher Diktion, verwendet aber die vorhin angesprochene Polysemie der Wörter in diesem scheinbar so klaren logischen Satz. Beispiel: Das Wort End bedeutet hier zweierlei. Zum einen das Ende des Lebens, den Tod. So gelesen bekommt dieser Satz einen schweren deterministischen Klang. End kann aber zweitens auch das Ziel bedeuten, den Zweck, der unserem Leben vom Anfang an, von Geburt an inhärent ist. Ob wir dazu determiniert sind oder ob wir dieses Ziel aus freier Entscheidung wählen können, bleibt offen. Indem Eliot mit dieser ersten Feststellung in East Coker beginnt und eben diese semantisch vielschichtige Wort einführt, legt er Kraft dieser Sprache in seinem Gedicht eine thematische Spannung an, die bis zum letzten Wort dieses Quartettes erhalten bleibt. Die Landschaftsbeschreibung, die dann von der zweiten Zeile an folgt, lässt sich den ersten Teil der vorhin skizzierten traditionellen Meditation vergleichen. Eliot vergegenwärtigt sich diesen Körper in der Erinnerung. Es ist dies jener Ort, an dem die Eliots wohnten in England, bevor ein Teil der Familie in die Vereinigten Staaten auswanderte. Die Bilder, die Eliot bei der Landschaftsbeschreibung wählt, sollen zusammengenommen nicht eine pittoreske, romantische Szenerie ergeben. Sie verdeutlichen das Daseinsgesetz, dem das menschliche Leben unterworfen ist, wenn man es unter dem Gesetz der Erde sieht. Häuser werden gebaut, zerfallen, werden wieder aufgebaut und abgerissen. Und es ist bezeichnend, dass Eliot Bilder aus dem Bereich der Zivilisation nimmt. Bauen und Zerstören stehen in einem ausgeglichenen rhythmischen Wechselverhältnis. Die Zivilisation durchläuft einen permanenten Kreislauf. Jeder Anfang schließt sein zeitliches Ende in sich. Mit jedem zeitlichen Ende wird ein neuer Anfang gesetzt. Vom gleichen Rhythmus ist auch die Natur durchwaltet, sodass Eliot mit einer leichten Modulation den Halbvers Houses rise and fall in den Halbvers Houses live and die verwandeln kann. Und der Vers Bird of man and beast, cornstalk and leaf, in der Übersetzung Gebein von Mensch und Tier, Stroh und Laub, fast alle Bereiche, die dem Gesetz des ewigen Stirb und Werde unterworfen sind, in epigrammatischer Kürze zusammen. Diese Vorstellung von der Wiederkehr des Gleichen wird durch entsprechende rhythmische und klangliche Elemente noch unterstützt. Es geht das Wort A Time dreimal wieder. Vier Verse sind durch die anaphorische Konstruktion aufeinander abgestimmt. And a time, and to shake. Die Bilder, die an diese anaphorischen Auftakte angegliedert sind, deuten zunächst auf den Bereich des Lebens und des Zeugens hin. Dann rückt die Vorstellung des Zerfalls in den Vordergrund. Man mag sich fragen, ob diese Verse als rein persönlicher Einfall Eliots zu werten sind. oder wie oft bei ihm auf vorgeprägte stilistische und klangliche Muster zurückzuführen sind. Ich zitiere, um diese Frage entscheiden zu können, eine Prosastelle in Englisch, ohne Ihnen zunächst die Quelle zu nennen. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to heal. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. Nun, Sie haben längst erkannt, dass dies eine Stelle aus dem Prediger Salomo 3, 1 bis 8 ist. Eliot lehnt sich also hier an eine biblische, alttestamentliche Stelle an, von der er annimmt, dass sie seinen englischen Lesern zumindest im Gedächtnis im Ohr war. Er lässt diese Quelle als Begleitstimme mitlaufen. Die Begleitstimme ist zum einen autoritative Bestätigung des persönlichen Dichterwortes. Durch die Abweichungen und Modifikationen der Quelle wird der Hörer andererseits auf die eigenen Nuancierungen des lyrischen Ichs aufmerksam gemacht. Eine Abweichung besteht beispielsweise darin, wenn Sie weiterlesen, dass die Prediger 9,11 festgestellt hat, dass Mensch und Dinge in Gottes Hand sind. Eine solche explizite Anspielung auf Gott fehlt bei Eliot an dieser Stelle. Sein Blick ruht zunächst ganz auf dem Gesetz, das alles Zeitliche durchwaltet. Und deshalb bekräftigt er am Ende dieser zitierten und angespielten Stelle noch einmal: In my beginning is my end. Die Verse 23b schildern das Ziel der Wanderung, die er da abendlich unternimmt. Das lyrische Ich wird zu einem verborgenen Beobachter eines ländlichen Festes. Die Angabe Summer Midnight und die folgende Szenerie deuten auf feuerliches Brauchtum, das mit dem 21. Juni Sonnenweltfest oder mit dem 24. Juni dem Johannisfest verbunden war. Es wird ein Bonfire angezündet, auch Johannisfeuer genannt. Brautpaare springen gemeinsam durch das Feuer, sei es um der Reinigung, sei es um der Fruchtbarkeit willen. In dieser Beschreibung findet Eliot alle Symbole angelegt, die den sommerlichen Tanz nun universal, die den sommerlichen Tanz universale Bedeutung geben können. Der Tanz ist eine Vereinigung der Geschlechter für die Association of Man and Woman, für Matrimony, für die notwendige Conjunctio, die hier zugleich als wohltätiges Sakrament bezeichnet wird. Sie haben beim Lesen des englischen Textes vielleicht festgestellt, das sind keine Druckfehler, dass hier eine archaische Schreibweise benutzt wird, necessary holding each by the hand or the arm which betokeneth concord. Und auch hier haben Sie es mit einem Zitat zu tun, das Eliot leicht modifiziert hat. Das ist aus dem Buch The Governor des Sir Thomas Eliot aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts genommen. Das war einer seiner Vorfahren. Und hier sieht man, wie Eliot eine intrikate Sprache und literarische Technik entwickelt, um die Anfänge der naturhaften Ordnung, Ehe, Zeugung, zu beschreiben, greift er auf die Anfänge seiner eigenen Familientradition im biologischen wie im literarischen zurück. Die Quelle, die er hier heranzieht, hat also die Funktion, die thematische Intention der Verse zu stützen. Die Technik des Zitierens steht im Einklang mit dem, was an dieser Stelle inhaltlich zum Ausdruck gebracht werden soll. Auch hier gilt, dass im Anfang dieser Familie das Ende dieses Sprosses einer amerikanischen Familie geschlossen war. Die Verse 39 bis 46 fassen Bilder und Themen des ersten Satzes noch einmal zusammen. Wenn hier das Wort Time fünfmal wiederkehrt als Leitmotiv, dann wird es an jeder Stelle neu definiert, auch dies ein Zug in deutscher Technik und Sprache. Time bedeutet zum einen den Takt, den Zeit, das Zeitmaß des Tanzes. Time bezieht sich auf die reguläre Abfolge der Jahreszeiten, ist also gleichbedeutend mit zeitlicher Ordnung, die der Mensch vorfindet. Die Wendungen Time of Milking und Time of Harvest deuten auf die bäuerlichen Lebens- und Zeitordnungen, die der Mensch im Einklang mit der vorgefundenen Ordnung entwickelt hat. Diese Ordnung wird dadurch erhalten, dass auch das Zeugen sich in diese zeitliche Ordnung einbringt. Eine Wendung in diesem Zusammenhang wie Feet, Rising and Falling wird zunächst wie ein Bildsplitter. Lässt aber noch einmal die Erinnerung an den Tanz nachklingen und weist auf den Anfang zurück, wo es hieß, Houses rise and fall. Durch solche Repetitionen, verbunden mit kleinen Variationen, vermag Elliot das erste Movement zu einer künstlerischen Einheit zusammenzuschließen. Allerdings bleibt er nicht bei dem Wort Left Hold stehen. Die Dämmerung, der Anbruch des neuen Tages setzt neues Leben frei. I am there, or that, or elsewhere. Das umkreist das Gesetz der Zufälligkeit, das über der individuellen Existenz der Anfang im zeitlichen Raum. Das zweite Movement bildet eine Fortsetzung. Auch hier geht es um die Natur. Aber entsprechend dem inneren Strukturgesetz der fünf Sätze haben wir es hier mit einer Gegenbewegung zum ersten Movement zu tun. Gehen wir von der logischen Ordnung im Bereich der Themenführung aus, wie das für die philosophische Meditation gilt, so müssen wir hier von einer Antithese sprechen. Orientieren wir uns in unserer Begriffssprache an der Kompositionstechnik, so ließe sich von dem nach dem Prinzip des Kontrapunktes hinzukomponierten gegenläufigen der Gegenstimmen sprechen. In jedem Fall sollten wir bei Elliot auf die immanente Dialektik seiner Sprache, seiner Darstellungsweise achten. Wir können das nicht gleich schauen. Nachdem er zunächst eine bestimmte Sicht der Natur entfaltet hat, lässt er im Zweiten die widersprechende Ansicht zur Geltung kommen. Die Ordnung der Jahreszeiten scheint ebenso zerstört zu sein wie die Ordnung im Kosmos. In der Novemberlandschaft sind Züge aller vier Jahreszeiten vereint. Die Blumen, rote Malven und Schneeglöckchen, die unter diesen abnormen Bedingungen hervorgetrieben werden, sind lebensunfähig. Oder anders gesagt, die Produktivität der Natur setzt sich der unmittelbaren Zerstörung aus. Diese Vorgänge haben im kosmischen Raum ihre Entsprechung. Der Skorpion bekämpft die Sonne, Kometen klagen, Leoniden fliegen. Die Bilder hier in gerafter Form gebraucht erinnern an Darstellungen des Endberichts. Sonne, Mond und Kometen sind im kosmischen Raum in einen Krieg verwickelt. Durch eine solche Bildersprache, solche Vergleiche ist die Analogie zu den Ereignissen in der Menschheitsgeschichte gegeben. Natur und Geschichte scheinen einem, jetzt aber neuen Gesetz unterworfen zu sein. Alle Vorgänge werden von einem vernichtenden Wirbelsturm gepackt. Vergleichen Sie Englisch oder Deutsch, Vers 65 folgende. World in a vortex that shall bring the world to that destructive fire which burns before the ice pack rains. Achten Sie auf den Gleichklang, auf die Homonymen. World am Anfang der Stelle und in der nächsten Zeile. The world. Die Welt ist ein Wirbel geworden. World als Verbum und World als Substantiv sind gleichsam eins geworden. Es ergeben sich aus dieser gegenläufigen Themenführung für Schlussfolgerungen für den Leser. Es gibt so, jedenfalls Elliot an dieser Stelle, nirgendwo eine verlässliche Ordnung, wie die der Natur ihren Ursprung hat. In einem und demselben Element, dem Feuer, sind Zeugung, erster Satz, und Zerstörung, zweiter Satz, lebenserhaltende und lebensverwüstende Energien enthalten. Wenn das erste Quartett Burns Noten an entsprechender Stelle, nämlich zu Beginn des zweiten Rufes, man muss diese Quartette auch leer lesen, wie eine Partitur, die kosmische Ordnung preist, dann bedeutet das dort die Schöpfungsordnung als Idee, die vom Logos durchwaltete Schöpfung. Hier ist es nicht die Idee, die er darstellt, des Kosmos, sondern die Wirklichkeit des Kosmos, kosmischen, wo die potenziellen Energien freigesetzt werden, ohne dass der Mensch dafür eine begreifliche Ursache finden kann. Vor diesem Hintergrund kommt Eliot unmittelbar auf sein dichterisches Verfahren zu sprechen. Nehmen Sie Zeile 68. That was a way of putting it, not very satisfactory, a fantastic study in a worn-out poetical fashion. Von der konkret bildhaften Diktion will er damit zugleich über in eine philosophisch-poetologische Erörterung. Wenn er an dieser Stelle das Wort Knowledge immer wieder einfließen lässt, kann man an seine Dissertation denken, die den Titel hatte Knowledge and Experience in the Philosophy of F.H. Bradley, die erst 1964 veröffentlicht wurde. Er verfolgt mit seiner Argumentation hier folgendes Ziel. Er wendet sich gegen das von vielen seiner Zeitgenossen geübte Verfahren, die dichterische Tradition, und die geschichtliche Tradition in Analogie zu bestimmten Entwicklungsvorgängen im biologischen Bereich zu sehen. Es gibt sehr viele Autoren, Sie können das bis in die Literaturgeschichten hinein verfolgen, die zur Reform 1900 geschrieben wurden, die annehmen, dass es im Bereich des Geistigen ein Gesetz des Wachsens, des Reifens und des Zerfalls hat. Man spricht von der Blüte der Dichtung im Hochmittelalter und von dem Zerfall im Herbst des Spätmittelalters. Das überträgt man auf individualpsychologische Entwicklungen und spricht von der Reife des Alters. Aber genau das leugnet Eliot hier mit einer solchen Stelle. Er glaubt nicht an die Weisheit der Generationen, die von den Jungen geerntet werden können. The pattern is new in every moment. Von Augenblick zu Augenblick ist ein neues Koordinatensystem nötig, wollen wir die jeweilige Erfahrung angemessen einfangen und verarbeiten. Diese Erfahrung gilt im Besonderen für die Situation des Dichters, von der Eliot im zweiten Teil dieses zweiten Movements ausgeht. Hier bedeutet Tradition die Übernahme bereits erprobter Stilmittel und Formen. Solche Mittel waren, so hier sein Wort, als sie zum ersten Mal geprägt wurden, der Situation, der sie entsprangen, angemessen. Sobald sie übernommen werden, verfälschen sie die Erfahrung. Deshalb bezeichnet Eliot seine Ausdrucksweise als a worn-out poetical fashion. Überholt ist, wie ich vorhin schon andeutete, für ihn der Endreim. Dieses Mittel ist insbesondere in dem erwähnten Zusammenhang zum Beginn eine Täuschung. Geordnete Klänge, Reime werden hier dazu verwendet, um eine gestörte, chaotische Situation im Weltall zu schildern. Also die Mittel, die Farben stehen in schreitendem Kontrast zu dem, was durch die Sätze ausgesagt werden soll. Deshalb kommt auch hier die ebenso radikale Aussage, Vers 71, the poetry does not matter. Das hat seine Parallele in dem vorhin zitierten Satz über Transparent Poetry. Es kommt ihm nicht auf die Poesie, auf die poetischen Valeurs so sehr an. Allzu leicht ist nämlich dieses poetische pure Imitation. Es kommt ihm in diesem Zusammenhang auf das an, was wir durch die Dichtung sehen sollen, nämlich eine ganz einmalige ursprüngliche Erfahrung, in der ein Stück Wahrheit steckt und nicht nur Schönheit gedacht wird. Um diese Wahrheit erfassen zu können, hat, und das ist nun seine moderne Erfahrung, der Dichter einen unablässigen Kampf mit Wörtern und Bedeutungen durchzustehen. Er muss sprechend nach Worten suchen. Im ersten Quartett, der Dom spricht davon, die intolerable wrestle with words and meanings. Hier, wo er die Gebundenheit an das Zeitliche betont und eben nicht die Wörter dann in eine zeitlose Form überführt, sieht wie in Wörtonen, betont er erneut bei der Aufgabenbeschreibung des Dichters zunächst einmal die Gebundenheit an das irdisch Zeitliche, an den vergänglichen Augenblick. Er muss sich für diesen Augenblick, für das jeweils eigene und besondere seiner einmaligen Erfahrung offen halten und dann nach sprachlichen Mitteln suchen, die das Spezifikum des Erlebnisses adäquat vermitteln können. Dichterische Bewältigung eines Erlebnisses ist nur ein Beispiel für die Konfrontation des Menschen prinzipiell mit Erfahrung. Diese Parallelschaltung müssen wir im Folgenden im Auge behalten. Deshalb geht Eliot zwar von dem Beispiel seiner dichterischen Erfahrung aus, lässt aber dann wiederum das direkte Bezugsfeld der Dichtung zurücktreten und visiert die Relation des Einzelnen zur Erfahrung zu dem konzentrierten Erfahrungsschatzprinzipiell ein. Das 90 folgende erscheint dann unter diesem Vorzeichen das menschliche Dasein unter dem Bild der Wanderschaft. Die Kenner werden die Anklänge an den Beginn von Dantes göttlicher Komödie erkennen, wo es da heißt, als ich auf halber Wege stand unseres Lebens, fand ich mich einst in einem dunklen Walde, weil ich vom rechten Weg verirrt mich hatte. Und Eliot überträgt es dann in the middle, not early in the middle of the way, but all the way, in the dark wood, in the bramble, on the edge of a brinkman, where there's no secure foothold, and menaced by monsters, fancy lights, risking enchantment. Dante lässt Karl, Löwe und Wölfin Tiere auftreten, die in der Bibelallegorese Fleisches, Lust, Augenlust und Hoffart bedeuten. Eliot hält sich von einer solchen allegorischen Sprechweise in diesem Zusammenhang fern, er evoziert nur die Atmosphäre der Bedrohung. Geht aber dann in seiner Entfaltung dieser Erfahrung sprachlich einige Schritte weiter. Die Furcht, die Bedrohung, von der er hier spricht, ist zunächst einmal die Furcht der Weisen und Alten vor der Furcht. Sie weichen aus, verschanzen sich in bequemer Selbsttäuschung, stellen sich den Gefährlichen und Problematischen nicht. Die Furcht wird zweitens definiert als die Furcht vor der Begegnung mit einem anderen oder mit anderen. Das Belonging to another zielt auf die Begegnung des Ich mit dem Du oder to others auf die Begegnung des Ich mit dem Wir. Zugleich tritt dazu die Furcht vor dem Anspruch des Göttlichen und damit kommt der Erneut in die Sphäre des Wortes. Das ist die Furcht durch das Wort. Nun aber mit großem Weh geschrieben, durch das geoffenbarte Wort angesprochen zu werden. Diese Haltung des Sich-Verbergens, die oft als die herzliche Reife, die weise Skepsis bezeichnet wird, setzt Eliot hier eine andere Haltung entgegen, wie der Demut. Und er sagt dann, gleichsam wie in einem Aphorismus, the only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility. Humility is endless. 97. Weisheit der Demutheit, Begrenztheit des Ichs, erkennen und bereit sein, sich allein allen Erfahrungen ob aus dem Diesseits oder Jenseits kommen zu stellen. Das gilt für den Menschen und gilt für den Dichter und seine sprachliche Reaktion im Besonderen. Wenn er dann am Schluss einfach sprunghaft ansetzt, the house is all gone under the sea, the dancers are all gone under the hill, dann gleicht das zunächst einem zweizeiligen imagistischen Gedicht. Aber bedingt durch die Symbolik, die bis zu diesem Punkt schon enthalten ist, gewinnen auch diese beiden Feststellungen symbolischen Charakter. Alle Formen des zivilisatorischen die auch im biologischen Rhythmus des Lebens angelegt sind, sind bedeutungslos geworden. Die Traditionen der Vergänglichkeit preisgegeben. Daraus ergibt sich der innere Übergang zum Movement 3. Das Ich, der Dichter insbesondere, scheint absoluter Dunkelheit ausgeliefert zu sein. Oh, dark, dark, dark. They all go into the dark. Ein Anklang an Milton's Samson Agonistes kann nicht gehört werden. Zugleich kann man sagen, im Sinne meines ursprünglichen Strukturmusters, hier beginnt eine Vergänglichkeitsmeditation. In der Ausfaltung dieses Erlebnisses der Vergänglichkeit und der Ausgesetztheit unterscheidet Eliot freilich verschiedene Formen und Stufen. Er spricht einerseits von über the wisdom of the age und andererseits über the wisdom of humility. Bleiben wir zunächst bei der Entfaltung dieser Vorstellung der Dunkelheit. Es ist das Dunkel des Todes. Und in seiner Bildersprache klingen Reminiszenzen an das 194. Fragment Pascals mit, das mit der Wendung einsetzt: Je vois cet effroyable espace de l'univers qui m'enferme. Wovon der abgründigen Nichtigkeit des menschlichen Daseins und dem Schaudern in grauenvollen Räumen gesprochen wird. Und auch die katalogisartige Aufzählung der Großen dieser Welt, die der Vergänglichkeit ausgeliefert sind, kann von Pascal mit inspiriert sein, der einmal von den Königen, den Reichen und den Kapitänen spricht, um Glanz und Elend weltlichen Roms zu erläutern. Auffällig ist, dass sich Eliot mit dieser Aufzählung nicht begnügt, sondern seinerseits noch hinzufügt, die Almanach of Gotha und weiterhin von The Stock Exchange Gesetz spricht, die Informationen über das Börsenwesen enthält und The Directory of Directors das Auskunft gibt über Rang, Titel und Position leitender Direktoren im Wirtschaftsleben. Wiederum wird sein dichterisches und sprachliches Verfahren deutlich. Er zitiert diese modernen Nachschlagewörter, um den allgemeinen Gedanken Pascals, der zunächst vorgetragen wurde, Gültigkeit zu geben und ihn zu übersetzen in die modernen, großstädtische, kapitalistische Umwelt der westlichen Welt. Das Wissen, das diese Werke vermitteln, sind die Sickles. Extreme Steigerung, also der Vernichtung. Physischer Tod macht sie alle gleich und zu stark. Nun aber setzt in dem Wort Darkness in dieser bildhaft symbolischen Vorstellung der Umschlag ein. Eliot bewegt sich auf dieser Ebene fort und spricht nicht mehr vom physischen Tod, sondern definiert auch die einfachen Wörter Death und Birth, Tod und Geburt neu. Das ist jetzt der geistliche Tod und die geistliche Geburt, die Wiedergeburt, die er im Auge hat. Und deshalb kann auch die Dunkelheit nicht mehr nur die Dunkelheit eines nihilistischen Weltbildes genannt werden. Das Dunkel des Nichts wandelt sich in die Dunkelheit Gottes und hier lehnt er sich unmittelbar an Vorstellungen des spanischen Mystikers Johannes von Kreuz aus dem 16. Jahrhundert an. Der Mensch stirbt in dieser Dunkelheit einen geistlich-mystischen Tod, um dadurch mit Gott vereint zu werden. Genauer gesagt spricht Johannes von Kreuz von drei dunklen Nächten. Im Hinblick auf den Ausgangspunkt, Verzicht auf den Genuss aller weltlichen Dinge. Im Hinblick auf den Weg, das Erkenntnisvermögen wird dunkel. Und in Bezug auf das Ziel, Gott bleibt zwar unfassbar dunkel, wird aber nach wie vor als Ziel begriffen. Dieses Dunkel aber kann nur wirksam werden, wenn die Seele still wird und überlieferte, verfestigte Vorstellungen auch des geistlichen Lebens aufgibt. Das heißt zunächst einmal für den Dichter, dass er möglichst viel von den bildhaften Vorstellungen und den Bildern seiner Sprache aus seinem Bewusstsein verdrängt. Um diese Verdrängungsakte zu verhindern, verdeutlichen, geht aus der Reflexion wiederum eine paradoxerweise eine kleine Sequenz von Bildszenen hervor. Er denkt zum einen an das Theater, an die Dunkelheit zwischen zwei Szenen, wo die räumliche Orientierung verloren geht. Er denkt an die Dunkelheit in einem Schacht der U-Bahn, die plötzlich auf der Strecke stehen bleibt und nur der Horror vacui, der Schrecken vor der Leere, die Menschen erfüllt. Und er denkt, wie so oft, an den Patienten, der unmittelbar vor dem Einschlafen nur noch das Bewusstsein des Nichts in sich und an sich verspürt. Von diesem Hintergrund auch verstehen sich die Äußerungen des reflektierenden Hürwischen, die ich im folgenden Abschnitt 123 über die drei theologischen Tugenden. Eine Lösung, die von Hoffnung und Liebe kommen könnte, oder auch eine, die durch das Denken gestützt werden könnte, weist er zurück. Denn diese menschlichen Anstrengungen, Hoffnung und Liebe, am Glauben rückt er hier nicht, und das Denken hinzugenommen, könnte den Menschen auf ein Ziel hinordnen, das er ausschließlich auf eigener Kraft zu erlangen versucht, das er entwirft. Und das sind Illusionen, die genau in dieser Entwicklungsphase aus dem Bewusstsein ausscheiden sollten. Es bleibt nur die Via Negativa oder Via Negationis, das Warten, das Nichtstun. Und so kann er dann in einer paradoxen Bildersprache fortsetzen und sagen, Sir, the darkness shall be the light, 128, and the stillness the dancing. Wenn also sich in diesem Dunkel eine Unjustigkeit ereignet, dann verwandelt sich dieses Dunkel in Licht. Und Ruhe und Bewegung, the stillness and the dancing, gehen ineinander über. Und wiederum muss ich Sie auf den Wortgebrauch Hegels aufmerksam machen. Zu Beginn war das Bild des Tanzes Ausdruck kreatürlich-physischen Lebens in seiner gesteigerten physischen Erfüllung. Hier steht das gleiche Bild des Tanzes wie in der mittelalterlichen Mystik für die Vereinigung der Seele mit Gott. Und alle anderen Bilder, das möchte ich hier nur kurz anbringen lassen, Fluss und Blitz und vor allen Dingen das Lachen der Kinder im Garten, sind Motive, die durch die vier Quartette hindurch ständig vorhanden sind und die auf die Nähe des Göttlichen, die paradiesische Fülle, anspielen sollen. Strebt die Bewegung zu Beginn des Movements immer tiefer in den Bereich des Todes, der Vernichtung und der Leere, so zeichnet sich hier eine Umkehr ab. Er spricht 132, 33 von The Agony of Birth, Death and Birth. Erst steht die Agonie des Todes und danach folgt die neue Geburt, die Wiedergeburt. Die letzten Verse des dritten Movements unterscheiden sich von den vorhergehenden dadurch, dass sie von sentenzhafter Knappheit sind. Er zitiert hier mit ganz kleinen stilistischen, grammatischen Änderungen wiederum aus Johannes von Kreuz, aus seiner Schrift Aufstieg zum Berg Karmel. Ich möchte mir hier die Vergleiche ersparen, um die Zeit nicht zu lang werden zu lassen. Das vierte Movement baut auf diese Voraussetzungen auf, gewinnt aber wiederum dadurch eine neue Sprache und einen neuen Stil, weil es jetzt explizit dem Parteitagsgeschehen zugewendet ist. Hier lehnt sich Eliot stärker als irgendwo sonst in diesem Quartett und auch irgendwo sonst vorher in den Vorquartetts an die religiöse Dichtung der Metaphysicals, insbesondere an John Donne an. Äußerlich haben sie streng gebaute Verse. Sie haben drei vierhebige jambische Verse, einen fünfhebigen und einen sechshebigen Jambus. Aber bei all dieser äußeren Metrik dessen Strenge sieht man, wie ständig durch den sinnbedingten, sinnbezogenen Rhythmus diese einzelnen Grenzen aufgehoben werden. Man kann von einem faszinierenden Wechselspiel zwischen logischer Entfaltung und wirklich bedingter Unterbrechung des Sprechens sprechen. Genau dies ist aber der Effekt, den Eliot an dieser Stelle intendiert. Also die Aufmerksamkeit des Lesers über seine pure Formkunst wiederum hinaustreiben möchte. Diese Technik der Provokation mit lyrischen Mitteln, wie ich das einmal nennen möchte, ist noch auffälliger in diesem Teil in der Bildersprache angerichtet. Der Leser kann sich bei ersten oberflächlichen Lesen in eine chirurgische Klinik versetzt denken. Aber die zweite Strophe schon mit der Wendung Adam's Curse weist darauf hin, dass Eliot hier wiederum bei seiner Transparenz ist. Die alltäglichen möglichen Erfahrungen des modernen Menschen werden aufgenommen, aber gleichsam ständig durch Hints und Suggestions, durch Anspielungen suggestiv erbracht, durchbrochen. Hat man sich aber einmal auf diese Art der Sprach- und Darstellung eingestellt, dann lässt sich dieser vierte Teil verhältnismäßig leicht aufschließen. Der verwundete Arzt ist eine Anspielung auf Christus. Der, der selber sterben muss, stirbt, um den Patienten zu retten. Bleeding Hands erinnert an die Wundmale Christi. Das Rätsel der Fieberkurve besteht nur für diejenigen, die um die eigentliche Ursache der menschlichen Krankheit nicht wissen. Christus kennt die Lösung dieses Rätsels und handelt getreu sein Wissen zum Heile des leidenden Menschen. Die Krankheit, auf die hier angespielt wird, ist Adam's Curse, die Erbsünde. Und wenn hier von einer Schwester, Nurse, die Rede ist, dann ist es die vierte, die eben nicht einlullt, sondern ständig den Patienten einschärft, dass er aus der Steigerung seiner Krankheit seine Rettung kommen könnte. Wenn von einer Dying Nurse gesprochen wird, dann mag das manchen Leser überrascht haben. Gemeint ist damit sicherlich die historische Gestalt der Kirche, die am geschichtlichen Wandel teilhat und wie Eliot in anderen kulturphilosophischen Schriften beklagt hat, in der modernen Nähe und Nähe von ihrer Wirkung einbüßt. Ähnlich provozierende und verfremdende Formulierungen treffen wir in der dritten Strophe, wo er von The Ruined Millionaire spricht. Das ist Adam, der er selber in einem Brief mitgeteilt hat, der sich um seinen Reichtum brachte. Schwieriger wird der Eingang der dritten Strophe, wo in schockierenden Paradoxien von der Vatersorge gesprochen wird, die uns getreu begleitet, uns aber in jedweder Wahl hindert. Prevents. Und ich schließe mich hier an die philologischen Untersuchungen zu diesem Wort an, die auf den etymologischen Ursprung hingewiesen haben, auf das Prävenieren. In diesem Sinne wird das Wort auch in der Book of Common Prayer gebraucht. Und gemeint ist die Gratia Präveniens, die vorauskommende Gnade im Sinne der mittelalterlich-augustinischen Auffassung. Jüngste Arbeiten weisen auch hier wiederum auf Pascal und den Jansenismus hin. Die Bilder aus dem Sinnreich des Krankseins werden dann schließlich in extremen Kontrasten ausgespielt, wenn von der Kälte, dem Absterben des Körpers gesprochen wird und der siedenden Fieberhitze des Patienten. Hier sieht man, je mehr er sich in die theologische Erlebnisschicht einarbeitet, umso mehr war er sprachlich gezwungen, in Paradoxien sich auszudrücken. Und zugleich mit diesen Paradoxien gekoppelt sind die ständigen Transformationen konkreter Bilder, so etwa wenn Flamme und Rauch sich in die theologischen Symbole von Rosen und Dornen an die Leiden Christi erinnern, transformieren. Die letzte Strophe dieses vierten Movement ist wiederum in Anlehnung an religiöse Symbolik gesprochen. The dripping blood, our only drink. The bloody flesh, our only food. Wir brauchen nur im Englischen Johannes 6, 55, 56 nachzulesen. Und so sehen wir hier unmittelbar biblische Sprache in seine Dichtersprache integriert. Im Neuen Testament heißt es an entsprechender Stelle, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Allerdings muss man auch hier sehen, wie er das umsetzt. Er spricht eben nicht aus der theozentrischen Sicht, sondern aus der Sicht des Menschen. Und das umso mehr, als er in den nächsten Zeilen eben moderne Existenzerfahrungen, moderne Einstellungen, die ganz aus anthropozentrischer Sicht formuliert sind, zum Ausdruck kommen lässt. In spite of which, trotz dieses Abendmahls, trotz dieses Geschehens, we like to think that we are some substantial flesh and blood, dass wir also das nicht brauchen, dass wir selber substanzielles Fleisch und Blut sind. Und wenn er dann abschließend in diesem Teil hinzufügt, again in spite of that we call this Friday good, dann muss man daran erinnern, dass eben Good Friday im Englischen der Karfreitag ist. Und wenn er hier eine ungewohnte, unerwartete Transposition des Adjektivs hinter das Wort Friday bringt, dann ist das ein Verfahren, um eben klischeehafte Vorstellungen, die auch in dem Wort Good Friday in der modernen Sprache angelegt sein können, aufzulösen und um durch diese dichterliche Verfremdungstechnik wiederum an den ursprünglichen Sinne des Wortes Good Friday im Sinne der christlichen Erlösungslehre anknüpfen zu können. Kommen wir damit zum letzten Punkt, das nun wiederum zu dem Konversationsstil zurückführt, von dem ich im Rufrock-Gedicht ausgegangen bin. Das syrische Licht und damit das autobiografische Licht des Dichters, die es bedürft, schiebt sich wiederum ins Vordergrund. Und er berichtet von den Erfahrungen, die er als Dichter machte in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, also zwischen den zwei Weltkriegen, und es heißt ja hier L'Ordre de Guerre. Was sind das für Erfahrungen? Er versuchte, den rechten Gebrauch der Sprache zu erlernen, sich einzuüben im Umgang mit Wörtern. Er spürt aber die Diskrepanz zwischen der Erfahrung, die ausgedrückt werden soll, und der Sprache, die zur Verfügung steht. Er leidet gleichsam unter einer Phasenverschiebung. Denn er vermag nicht im rechten Augenblick über das rechte Wort zu gebieten. Bis er über das Wort gebieten kann, das adäquat wäre, hat sich das Verhältnis zum Erlebnis geändert, das ausgedrückt werden soll. Daraus resultiert sein besonderes dichterisches Scheitern, Failure. Und trotz dieses Scheiterns schreckt Eliot nicht vor dem Versuch zurück, ganz neu anzufangen. Dichtung ist für ihn Anstrengung, ist Arbeit, des Wagnis, a raid on the inarticulate von der 79, with shabby equipment, Kampf mit dem Sprachlosen, Kampf mit dem Unartikulierten. Und wenn hier eine ausgesprochen militärische Metaphorik gebraucht wird, dann haben einige an Heraklit und andere an den Zweiten Weltkrieg erinnert, man soll nicht so sehr nach den Quellen fragen, sondern nach der Funktion. Die Funktion aber dieses unzulänglichen Instrumentariums ist, in diese generelle Unordnung, the general mass of imposition of feeling, in diese undisziplinierten Scharen von Gefühlen Ordnung zu bringen. Eliot will das genauer, in den präzisen dichterischen Ausdruck. Und wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, ist das Gedicht schlecht, oder er würde sagen, romantisch. Es bedarf der strengen Zucht, um dichterisch den alltäglichen Emotionen etwas abgewinnen zu können. Deshalb ist für den sprechenden Dichter Restraint and Submission unterrichtet. Lebte aber so, mit dieser äußersten geistigen Disziplin, die natürlich aus geistlicher Disziplin gelehrt wird, dann macht er eine merkwürdig überraschende Erfahrung. Was er entdeckt und was er für gut hält, wurde zuvor mindestens ein- bis zweimal schon entdeckt. Er ergänzt damit seine Grenzen und die Größe der anderen, Musterbeispiel Dante, den er sich als Moderne unterordnet. Daraus erwächst aber auch ein neues Verhältnis zu Sprache und literarischer Tradition. Es gibt zum einen eine Sprache des Scheiterns und des Sichverlierens, aber auch eine literarische Sprache und Tradition des Gewinnens bzw. Wiedergewinnens. Nur wer sich so beirrt, den extremsten modernen Erfahrungen und Erlebnisweisen aussetzt, kann Tradition in einer Weise entdecken, die er für gerechtfertigt hält. Vielleicht als Fazit aus diesem Erlebnis, for us, there is only the prime. The rest is not our business. Das meint er dann, wenn ich das kurz nur ergänzen darf, wiederum nimmt er dieses Scheitern und diesen Erfolg haben als Paradigma für die menschliche Existenz überhaupt. Das, was als Neues in diesem Zusammenhang hinzukommt, ist die Erfahrung, die als Dichter macht, in den Moment of Vision und als Mensch macht, in Moment of Vision, im religiösen Sinn, dass das Zeitlose in das Zeitliche hineinragt und das ist sozusagen mit all der suggestiven Kraft der Sprache und des Darstellens zu erfassen, wenn moderne Dichtung über den Augenblick hinaus Bestand haben soll. Es kommt an auf a lifetime of burning in every moment, auf ein Weiterglühen des erfüllten Augenblicks. Eliot kann von da aus gesehen gegen Ende dieses fünften Movement auf das Zentrum der Existenz zustreben, das ihn im autobiografischen Sinne hält, das aber glaubt, als Schlüsselwort seinen Lesern mitteilen zu müssen. Und dieses Wort heißt Love. Love nicht im Sinne eines eigensüchtigen Begehrens, sondern Liebe in diesem Zusammenhang von ihm definiert als a further union, a deeper communion. Union erinnert an Universität. Communion stellt nach den Karfreitagsgedichten im vierten Movement eine tiefere Schicht der Verbindung von menschlichen und außermenschlichen Göttlichen. Da kann sich nun die paradoxe Umkehr des Anfangssatzes ereignen. Hatte er im ersten Satz gesagt, in my beginning is my end, so sagt er nun, in my end is my beginning. Auch das ist ein wörtliches Zitat. En matin est mon commencement. Das war das Leitmotto, das sich Maria Stuart für ihr Leben und für ihren Tod gewählt hat. Was sich also in diesem Gedicht ereignet, mit den komplexen Ausdrucksmitteln und den komplexen Gedankenbewegungen, die Eliot nachzuvollziehen versucht, ist elementar gesagt eine paradoxe Umkehr des ersten Satzes am Ende des Gedichts. Aber diese Paradoxie ist kein rhetorisches Spiel und in dieser Beziehung unterscheidet sich Eliot von Dadaismus und wie auch immer die Bewegungen in den 20er und 30er Jahren geheißen haben mögen. Seine Paradoxien kommen aus der augustinischen, aus der theologischen Tradition. Und er sieht eben seine spezielle Aufgabe darin, modernes Bewusstsein bis zu diesem Punkt vorzutreiben, wo es in dieser paradoxalen Weise umschlägt. passen zusammen. Insofern Eliot sich als Dichter unablässig dem Abenteuer verschrieb, neue Wirklichkeiten zu erfahren und soweit er es vermochte, die Sprache zu bannen, ist er ein moderner Dichter. Seine Bereitschaft zum Experiment wurde jedoch stets von einem Verantwortungs- und Geschichtsbewusstsein getragen, das in einer langen europäischen und auch speziell christlichen Tradition seine Wurzeln hat und diese auch nicht glaubt. Daraus ergibt sich, und das ist meine Antwort oder mein Beitrag zu diesem Kolloquium, seine Sprachgestalt der Dichtung. Neue Rhythmen und Symbolbedeutungen sind gepaart mit Klängen und Bedeutungen, die weit in die Geschichte, ebenso wie er es 1919 gefordert hat, bis zu Homer zurückreichen. Gegenwärtiges Sprechen gewinnt für Eliot erst dadurch an Profil, dass es ständig vor den Hintergrund traditioneller Sprachmuster gerückt wird und mit ihnen neue Verbindungen eingeht. Er hat dieses Geheimnis seiner eigenen Dichtung, sein eigenes Programm im letzten der vier Quartette selbst formuliert, charakteristischerweise für seine unterkühlte Art zu sprechen in einer Parenthese. Ich lese Ihnen diese Stelle zunächst in der deutschen Übersetzung und dann im englischen Wortlaut noch vor. Jedes Wort scheint fern. Am rechten Platz zur Unterstützung der anderen. Das Wort, weder schüchtern noch prahlend, gleicht sicher im Umgang mit Altem und Neuem, das gebräuchliche Wort doch nicht gewöhnlich, das förmliche Wort, präzis, doch nie pedantisch, das vollendete Paar im Kanzel der Einheit. Oder wie Eliot sagt, every word is at home, taking its place to support the others, the word neither diffident nor ostentatious, an easy commerce of the old and the new. The common word exact without vulgarity, the formal word precise but not pedantic, complete concept, balancing
Professor Dr. Willi Erzgräber, geboren 1926 in Darmstadt-Arheilgen, verstorben 2001 in Freiburg im Breisgau, wurde 1950 in Frankfurt am Main promoviert und habilitierte sich daselbst 1956. Nach seiner Berufung als ordentlicher Professor an der Universität Saarbrücken im Jahr 1962 wurde er 1966 als ordentlicher Professor nach Frankfurt zurückgerufen. Von hier aus folgte er einem Ruf an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau im Jahre 1970, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1994 einen der Lehrstühle für englische Literaturwissenschaft innehatte. Erzgräber war korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und wurde für seine vielseitigen wissenschaftlichen Verdienste mit dem Ehrendoktorat der University of Massachusetts 1994 sowie mit dem Bundesverdienstkreuz am Band 1993 ausgezeichnet. Zu seinen Interesseschwerpunkten gehörten die englische Literatur des Mittelalters und der Renaissance sowie die englische und anglo-irische Literatur des 20. Jahrhunderts. Nach seiner Dissertation über Thomas Hardy aus dem Jahr 1950 wandte er sich mit seiner 1957 erschienenen Habilitationsschrift dem Thema William Langlands Pierce Plowman zu. Aus Anlass des 120. Geburtstages von T.S. Eliot am 26. September 2008 und der Verleihung des Nobelpreises vor 60 Jahren an ihn veröffentlichen wir hier als Podcast Professor Erzgräbers Vortrag über T.S. Eliots Four Quartets. Detaillierte Schriftenverzeichnisse bieten die beiden Professor Erzgräber gewidmeten Festschriften. Theorie und Praxis im Erzählen des 19. und 20. Jahrhunderts, Studien zur englischen und amerikanischen Literatur zu Ehren von Willi Erzgräber. Herausgegeben von Winfried Herget, erschien 1986 im Verlag Narr und Dialogische Strukturen, Dialogic Structures, Festschrift für Willi Erzgräber zum 70. Geburtstag, herausgegeben von Thomas Kühn, erschien 1996 ebenfalls im Verlag Narr.